Ich bete. Herr Jesus, du bist das lebendige Wort. Das haben wir eben gesungen und darauf vertrauen wir. Wir wünschen uns, dass du heute sprichst, ja, dass du mich gebrauchen kannst. Danke, Herr, dass wir die Bibel haben, dass wir aufgeschrieben haben, was du uns sagen möchtest. Und du hast es uns aufschreiben lassen, damit wir glauben. Herr, stärke unseren Glauben. Amen. Ich möchte den Predigttext von heute lesen. Das ist Johannes 20, ab Vers 19. Es geht um den Apostel Thomas. Am Abend, wir sind ja nach Ostern, das ist sozusagen noch eine Fortsetzung der Ostergeschichte oder eine der Ostergeschichten. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, also die Wunden. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas erwiderte: Erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Jesus erwiderte: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Tja, da wollen wir mal den Finger in die Wunde legen, ne? Dieser Satz ist so eine Redewendung in unserer Sprache. Und das meint ja eigentlich, dass man eine Sache anspricht, die bei dem Betroffenen so ein bisschen schmerzliche Gefühle auslöst oder unangenehme Gefühle. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich in meiner Predigt mal richtig unserer Gemeinde hier den Marsch blase und euch abkanzel, den muss ich enttäuschen. Mir geht es heute eigentlich nur um Thomas, den Jünger, und was wir von ihm lernen können. Also Thomas darf genau das wortwörtlich tun, den Finger in die Wunde legen. Aber, ich habe es nicht im Text gelesen, er macht das eigentlich gar nicht. Wer ist denn eigentlich dieser Thomas? Was wissen wir von Thomas? Interessant ist, dass es eigentlich so vier Stellen im Johannesevangelium gibt, wo Thomas vorkommt. Die erste Stelle, die haben wir heute schon bei dem Eingangsvers so ein bisschen berührt. Das ist ja die Auferweckung des Lazarus, und Thomas, der hört alles, was Jesus zur Auferweckung des Lazarus im Vorwege sagt, und er ist auch dabei. Im Grunde hat er eine Auferstehung schon mal erlebt. Aber Thomas ist eben nicht der ungläubige Thomas, wie er oft genannt wird, sondern eigentlich war er ein ziemlich gläubiger Mensch. Er hat nämlich gesagt, als Jesus den Jüngern sagte, wir gehen nach Bethanien zu Lazarus, wieder nach Judäa. Da hat Thomas gesagt, ja komm, wir gehen mit und sterben mit ihm. Weil die Juden wollten ja Jesus schon umbringen. Und Thomas ist also ein gläubiger Mann. Er wollte mit Jesus sterben. Aber Thomas hat auch nicht verstanden, was Jesus so alles gesagt hat, was er meinte. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 5. Das ist ja so ein ganz bekannter Vers, der Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und Thomas, der stellt so wie Philippus auch komische Fragen. Der versteht das gar nicht, was Jesus meint. Zeige uns den Weg zum Vater oder was redest du da eigentlich? Thomas ist also ein Unverständiger. Er will eigentlich begreifen, aber kann es nicht. Thomas wusste auch, dass Jesus eben die Macht hat, von den Toten aufzuerwecken. Es gab ja auch noch andere Totenauferweckungen in den Evangelien. Und Jesus hatte ja auch gesagt, dass er selber auferstehen würde. Trotzdem hat er, wie die anderen Jünger auch, nicht verstanden, was Jesus genau meinte. Aber nach diesem einschneidenden Ereignis der Kreuzigung, die Jünger hatten ja Jesus für den Messias, für den Gesalbten Gottes gehalten, da war auch bei Thomas ja eine Enttäuschung eingetreten. Und das finde ich total gut, dass wir das im Grunde nachvollziehen können. Ich glaube, wir Christen sind manchmal auch Menschen, die vom Leben, von Ereignissen enttäuscht werden können. Und wichtig ist, dass die Träume, die man vielleicht mal hatte und die Vorstellung von Gottes Reich und von Gottes Macht, die eigenen Vorstellungen, dass die zu einem Ende kommen. Das muss bei uns, glaube ich, auch so sein. Am Kreuz ist bei Thomas erstmal was zerbrochen. Er hat gedacht, ja, Jesus würde vielleicht der neue König werden. Aber Jesus ist gestorben. Und wir müssen auch erstmal erkennen, welcher Weg tatsächlich zu Gott führt, zu einem ewigen Leben. Das hatte Thomas eben noch nicht verstanden in Johannes 14. Und ich denke, so ist es auch bei uns. Unser Verstand und unsere Sinne müssen erstmal durch Gottes Wort gereinigt werden. Wir brauchen Erneuerung unseres Denkens. Wir brauchen eine Buße. Im Griechischen heißt das Metanoia. Also Meta heißt mit oder nach, bei, und Noieo heißt verstehen, begreifen. Man könnte sagen, wir brauchen ein neues, ein anderes Verstehen. Und ich finde, in diesem Text gelingt das bei Thomas ganz gut. Aber erst nach der Begegnung mit Jesus. Jesus ist ja so den Jüngern begegnet, dass sie ihn tatsächlich mit ihm reden konnten. Sie hätten ihn anfassen können, das sagt er ihnen auch. Oder sie hätten auch die Finger in die Wunde legen können und erkennen können, dass es tatsächlich Jesus ist, der ihnen erschienen ist. Jesus spricht zu den Jüngern und sie werden darüber froh. Er macht ihnen auch eine zweifache Zusage, Friede sei euch. Uns geht es ein bisschen anders. Wir leben ja in der Zeit nach Ostern und auch in der Zeit nach Pfingsten. Wir sind die neutestamentliche Gemeinde und wir haben schon den Heiligen Geist bei unserer Bekehrung oder Neugeburt empfangen. Jeder Mensch, der ein Christ geworden ist, hat durch diesen Vorgang das Siegel des Geistes bekommen und die Gewissheit des Heils durch das Erlösungswerk Jesu. Bei dem ersten Treffen der Jünger war Thomas ja nicht dabei gewesen. Und vor diesem ersten Treffen waren eigentlich alle Jünger ungläubig gewesen, denn sie hatten den Frauen, die ja beim Grab gewesen waren, nicht geglaubt. Sie hatten dem Zeugnis der anderen nicht vertraut. Und erst als Petrus und Johannes selbst zum Grab gelaufen waren und alles genau untersucht hatten, glaubten sie. Auch am Abend waren die Jünger offensichtlich noch nicht alle überzeugt. Denn erst als Jesus ihnen persönlich begegnet, wird es eine Gewissheit in ihnen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich finde das bemerkenswert, dass Jesus das Sehen, Anfassen, Begegnen, Sprechen mit den Jüngern gebraucht. Denn am Ende des Textes sagt er ja, Eigentlich sind selig die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Aber bei den Aposteln, bei den Jüngern ist es erstmal so, sie sehen und erst dann glauben sie. Was denn nun? Ja, wir machen daraus manchmal so Überzeugungen nach dem Motto blindes Vertrauen oder seinen Verstand abgeben. Das wären die richtigen Voraussetzungen für Christsein. Das stimmt aber nicht. Denn Christsein oder christlicher Glaube ist ein Vertrauen, das auch gut begründet werden kann. Dazu helfen die Texte der Evangelien. Denn die Auferstehung Jesu ist meiner Meinung nach eine der besten Ereignisse der Geschichte in der Menschheit von der Quellenlage her. Wir haben ganz viele Ereignisse in der Geschichte, wo es nur eine einzige Quelle gibt. Hier in der Bibel ist es so, wir haben 4 Evangelien, wir haben noch andere Texte. Und auch in außerbiblischen Quellen wird davon berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Und wir haben in der letzten Woche von Karl nochmal eindringlich gehört, dass das Wort Gottes ausreicht und auch die einzige Quelle ist, aus der wir von Jesus Kenntnis haben. Einen anderen Weg, ohne das Wort zu lesen und zu hören, gibt es nicht. Bei Timotheus ist es nun so, dass das Zeugnis der anderen Jünger erstmal nicht ausreicht. Bei den anderen Jüngern reichte ja auch das Zeugnis der Frauen nicht aus. Thomas musste eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Und das haben wir heute ja auch schon gehört von Martin. Jesus will heute mir und dir begegnen. Thomas wird von Jesus angenommen, so wie er ist, mit seinen Fragen. Thomas spielt den anderen Jüngern auch nichts vor und auch sich selbst nicht und auch Jesus nicht. Wir sind ja manchmal ganz gut darin, in unserem frommen, tradierten Verhalten uns manchmal auch was vorzumachen, wie gut man wäre oder wie schlecht oder wie stark man glauben würde. Wir singen tolle Anbetungslieder und ja, man ist da so in einem christlichen Betrieb drin. Aber ist es das, worum es geht? Bin ich wirklich nah bei Jesus? Bin ich Jesus begegnet, sodass die Begegnung mit Jesus mich ergreift? Thomas wird von der Begegnung mit Jesus ergriffen. Ich finde, Thomas ist ein gutes Beispiel für das, was Glauben ist. Ergriffen sein von der Rechtfertigung durch einen Gott, der ganz anders ist, als wir ihn uns vorgestellt haben. Thomas hat gedacht, der ist ja tot, der ist gestorben. Aber Jesus zeigt sich ihm ganz anders. Und Jesus wird sich mir auch zeigen und alle verschlossenen Türen meines eigenen Denkens und Fühlens und auch meinen Widerstand gegen sein Evangelium und ihn selbst kann er wegnehmen, denn er hat ein Interesse an meinen Fragen. Interessant fand ich, dass Thomas, obwohl er ja nicht im Kollektiv der Jünger aufgeht, weil er ja eine eigene individuelle Meinung hat, er ist der Einzige, der sagt, Jesus ist nicht auferstanden, das glaube ich nicht. Alle anderen waren ja schon irgendwie, haben es erkannt, dass Jesus da gewesen ist. Aber Thomas geht nicht auf in diesem frommen Kollektiv, sondern er bleibt ein Individuum. Und interessant finde ich, dass er die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen nicht verlässt. Da sollten wir auch was draus lernen. Wenn ich im Zweifel bin, wenn es mir gerade im Glauben überhaupt nicht gut geht, sollte ich auf keinen Fall die Gemeinschaft mit den anderen verlassen. Jesus kann mir darin begegnen. Vielleicht bist du heute hier am Ort der Glaubenden und gar nicht sicher, ob du alles das, was hier im Gottesdienst so passiert, was gesungen, gesagt, gemacht wird, bejahen und glauben kannst. Ich kann nur sagen, Jesus ist hier und er will dich ergreifen. Wahrscheinlich anders, als du denkst. Du bist nicht Thomas, du kannst Jesus nicht sehen, aber er sieht dich und auch dein Vertrauen und deine Zweifel. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Dieser Vers, nicht sehen und doch glauben. Damit sind, glaube ich, wir die neutestamentliche Gemeinde gemeint, aber auch die Gläubigen des Alten Testamentes. Über beide wird gesagt, dass sie nicht das gesehen haben, woran sie geglaubt haben. Ich lese dazu mal einen Text aus dem 1. Petrusbrief. Da schreibt Petrus, Jesus, liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und ihr jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Das ist die neutestamentliche Gemeinde, die Gemeinden, an die Petrus schreibt. Und dann geht es weiter. Nach dieser Rettung suchten und forschten schon die Propheten, die angekündigt hatten, welches Gnadengeschenk für euch bestimmt ist. Die forschten danach, auf welche Zeit und auf welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern dass sie euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der guten Botschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen. Also die himmlische Welt, die Diener Gottes, die Engel, die wissen das eigentlich gar nicht. Erst als Gott die Gemeinde gerettet hat, als er für dich und mich gestorben ist, als eine Schar von erlösten Menschen entstanden ist, da haben die Engel sozusagen erfahren, was für ein Geheimnis die Gemeinde ist. Ja, wie geschieht dieser Glaube ohne zu sehen? Ich denke, dass wir heute hören sollen, und zwar das Wort Gottes. Der Heilige Geist tut den Rest. Er versiegelt uns zum Heil. Er ist das Unterpfand für unsere Rettung. Wir dürfen uns freuen und der Herrlichkeit Jesu rühmen. Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Wir leben auf der Grundlage des Kreuzes in enger Gemeinschaft mit unserem Herrn, der das Haupt ist. Und wir gehören zu seinem Körper, zu seinem Leib. Das ist ein Geheimnis. Das wird uns im Epheserbrief zum Beispiel gesagt, dass die Heidenvölker eingepfropft sind in Gottes Heilsplan. Wir sind das. Wir haben das nicht verdient. Man könnte sagen, das Volk Israel, das war ja schon mal erwählt und ja, die haben einen Plan, Gott hat einen Plan und Jesus ist der Messias, aber er wurde gekreuzigt. Warum? Damit wir als Erlöste vor Gott treten können, freien Zugang haben. Wir dürfen ihm alles sagen. Wir haben gebetet, Gott hat das gehört, wir haben Zeugnisse gehört, dass Gott Wunder tun kann und er tut sie auch. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Johannes schreibt am Ende dieses Predigttextes, dass er das aufgeschrieben hat, damit wir glauben. Johannes ist es sehr wichtig, dass die Christen verstehen, dass sein Zeugnis glaubwürdig ist. Und er schreibt das auch genau deswegen auf, damit wir glauben. Bei Gemeinsam unter Gottes Wort oder was jetzt Gott im Alltag heißt, haben wir Johannes Evangelium so ein bisschen gelesen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass eigentlich in sehr vielen Geschichten Glaubenserfahrungen beschrieben werden. Zum Beispiel am Anfang, die ersten Jünger, Nathanael. Jesus, da wird beschrieben, dass Jesus Nathanael unter dem Feigenbaum gesehen hat. Und dann sagte Jesus zu Nathanael, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du. Du wirst aber Größeres als dies sehen. Also das ist ein Zeugnis, wie jemand zum Glauben gekommen ist. Auch bei der Hochzeit zu Kana ist es so. Jesus macht aus Wasser Wein und seine Jünger glaubten an ihn. Wird wörtlich so gesagt. Genauso bei der Tempelreinigung. Die Jünger und viele aus dem Volk glauben. Die Jünger allerdings erst, nachdem Jesus aus den Toten auferweckt war. Auch bei Nikodemus ist es so. Die Geschichte von Nikodemus ist uns aufgeschrieben, damit wir auch glauben können, damit wir erkennen, wie ist das bei Nikodemus gewesen? Wie ist der zum Glauben gekommen? Der hatte auch Fragen an Jesus. Wir dürfen unsere Fragen stellen. Bei der Frau am Jakobsbrunnen ist es ein bisschen anders. Sie glaubt, weil sie Jesus begegnet ist. Und durch ihr Zeugnis kommen auch die ganzen Samariter aus dem Ort zum Glauben. Aber später sagen sie, wir glauben nicht mehr, weil du uns das erzählt hast, sondern wir glauben, weil wir das Wort von Jesus selbst gehört haben. Und das ist mir wichtig. Wie nimmst du die geistliche Nahrung auf? Nimmst du sie auf nur in einer Sonntagspredigt oder vielleicht bei gemeinsam unter Gottes Wort oder Gott im Alltag? Also wenn jemand anders dir das zuspricht, oder nimmst du die Nahrung auch selbst zu dir? Studierst du die Bibel? Öffnest du dich Jesus und seinem Wort? Dazu möchte ich dich einladen. Man könnte das jetzt noch weiter fortsetzen, wo im Johannesevangelium Menschen Glaubensgeschichten sozusagen berichtet werden. Aber ich will euch nicht ermüden. Es ist manchmal für viele Menschen nicht verständlich, dass gerade der Glaube das Entscheidende am Christsein sein soll. Viele Menschen sagen, naja, Christsein, das ist so Nächstenliebe, ne? Gutes tun, die Gebote halten. Aber wir sind der Überzeugung, dass der Glaube das Entscheidende ist. Aber auch wir Gläubigen erkennen manchmal nicht, dass der Schritt zum Glauben nicht nur ein erster Schritt ist. Ja, sozusagen, dann ist alles erledigt und abgearbeitet. Ich habe mich bekehrt, bin zum Glauben gekommen, safe, abgehakt. Sondern jetzt beginnt ja erst das Leben im Glauben. Jeder weitere Schritt in meinem Leben soll aus Glauben getan werden. Was bedeutet das? Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen. Auch wieder, sehen und glauben, das sind zwei verschiedene Wege, sage ich mal. Zwei mögliche Grundsätze oder Arten, wie man lebt. Entweder lebe ich auf dem Grundsatz des Sehens oder auf dem Grundsatz des Glaubens. In 2. Korinther 4, Vers 18 schreibt Paulus, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Und das heißt Glauben, auf das Unsichtbare zu sehen, was Gott tun kann. Er kann Wunder tun. Ich sehe sie nur vielleicht noch nicht. Im Glauben leben heißt, im Blick auf das Unsichtbare vorwärts gehen. Im Schauen leben dagegen, das würde bedeuten, dass ich auf das Sichtbare sehe und vorwärts gehe. In unserem praktischen Leben müssen wir das natürlich tun. Also ich muss meinen Einkauf planen, ich muss meine Arbeit ökonomisch erledigen für meinen Arbeitgeber, ich muss meinen Haushalt ordentlich führen. Das sind ganz sichtbare Sachen, in denen ich auch vorwärts gehen kann und muss. Aber problematisch wird das, wenn wir diesen Grundsatz auf das Leben mit Gott anwenden wollen. Also wenn wir das Sichtbare sozusagen zu unserem Götzen machen, dann werden wir Götzendiener. Wenn ich aber im Glauben an einen unsichtbaren Erlöser ein neues Leben empfangen habe, also wenn ich von neuem geboren bin, dann kann ich im Blick auf das Unsichtbare vorwärts gehen. Zum Beispiel in Vertragsverhandlungen, wie Martin gesagt hat, oder in andere praktische Dinge meines Lebens oder auch in die Mission sozusagen, dass ich anderen von Jesus weitersage, obwohl ich noch nichts sehe. Und ein Beispiel dafür in der Bibel ist Mose. Mose, der war ja in Ägypten als Prinz geboren sozusagen, nachdem er im Körbchen da vom Pharao oder der Tochter des Pharao gerettet worden war. Und irgendwann kam in seinem Leben dieser Blick auf das Unsichtbare. Da steht dann im Hebräer 11, Mose war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die er auch für den die auch wir für den Messias tragen. Denn er sah auf die Belohnung. die Gott für ihn bereithielt. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Das ist, glaube ich, wesentlich, dass wir Jesus, den unsichtbaren Gott, der sich uns nicht hier körperlich zeigt, plötzlich ist er da, er ist für uns unsichtbar hier. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Auch im Mahl begegnet uns Jesus. In diesem Vertrauen auf Jesus dürfen wir unseren Glauben leben und vorwärts gehen, ohne zu wissen, was alles auf uns zukommt. Aber er weiß es. Ich möchte mit ein paar Fragen schließen. Zunächst, bist du von neuem geboren? Schaust du auf das Unsichtbare? Damit fängt es an. Wenn nicht, lade ich dich ein zum Gespräch. Martin hat es schon gesagt. Dann die zweite Frage, wie wachsen wir im Glauben? Wie ernährst du dich geistlich? Man kann Nahrungsaufnahme nicht delegieren. Also mein Bruder, meine Schwester, die können ja mal die Bibel lesen und studieren. Nein, ich muss es selber lesen, kauen, zerkauen, meditieren. Und dann wird Jesus sich mir zeigen. Studiere das geschriebene Wort. Der Heilige Geist wird es dir aufschließen, wie den Jüngern nach der Auferstehung. Das ist ja das Interessante, dass Johannes das schreibt, die Jünger haben es erst gecheckt hinterher. Alles muss klein beginnen. Jesus fängt heute bei dir an. Er schenkt dir seine Gegenwart auch heute in diesem Gottesdienst. Beim Abendmahl wird deutlich, dass er dich einlädt, auf sein Wort und Handeln und seine gute Nachricht zu vertrauen. Er wird dich fester machen in seiner Tischgemeinschaft. Das glaube ich und das wünsche ich uns, dass unser Glaube fester wird und dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Begegnung mit ihm, stark werden. Amen.